Ich glaub's nicht. Der Podcast von der Piermauer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich glaub's nicht. Und heute Abend sind mit dabei
Anna aus dem Bistum Hildesheim, heute in Peine.
Micha aus dem Bistum Hildesheim.
Und Claudia aus dem Bistum Berlin.
Wir haben uns was für heute überlegt. Und zwar ist das uns, glaube ich, allen aufgefallen beim Fußballgucken, wie unglaublich inflationär sich junge Fußballer anfangen zu bekreuzigen vor dem Spiel. Ich weiß nicht, ob da die Angst vorm Verlieren oder sonst irgendwas gestiegen ist und deswegen der geistliche Beistand so wichtig geworden ist. Aber es ist, wir haben es bemerkt und ich glaube, wir haben da alle unterschiedliche Haltung dazu. Aber ich gucke mal so in die Runde.
Also ich werte das immer total positiv. Das heißt für mich immer, dass derjenige, der sich bekreuzigt, bevor er irgendwie aufs Spielfeld geht, sich nochmal total vergewissert, dass er, egal was passiert auf dem Feld, unter dem Schutze Gottes steht. Dass man sich so dem auch anvertraut und sagt, was passiert, passiert. Ich gebe mein Bestes und Punkt. Ich verurteile das nicht. Ich finde es schön, wenn ich das sehe.
Ich habe da auch jetzt rein von dem Bekreuzigen, von der Sache des Bekreuzigens habe ich auch tatsächlich, sehe ich das genauso, beurteile ich das auch nicht. Ich nehme ich auch als etwas wahr, wo ich denke, oh, es geht um Nutzung von meinem Glauben, meinem Segen, um Stärke zu bekommen, um Kraft zu bekommen. Würde ich erstmal die Sache an sich so positiv deuten. Ich habe beobachtet, es ist ja auch nicht nur das Bekreuzigen, sondern auch andere religiöse Gesten, die aus anderen Religionen kommen, werden ja verstärkt gezeigt. Interessant, dass da die Gesellschaft gerade so hinguckt und in so eine Diskussion geht, wie auch immer. Das gerade noch so aktuell ist, aber jetzt, ich könnte ja auch sogar ganz sarkastisch jetzt werden. Bei einigen Mannschaften hat es ja nichts genutzt, ne?
Ja, manchmal betet man ja auch, um den Schmerz besser ertragen zu können, ne?
So auch der Sarkasmus.
Ja. Da könnte ich anknüpfen. Ich habe ja sowohl beim Beten als auch beim Schmerz, da ich ja vor wenigen Tagen entbunden habe, war ich auch mehr im Gebet und das, was du, Micha, sagst, hat mich da ganz abgeholt. Also wenn ich jetzt überlege, warum bete ich, ne? Es gibt Kraft, es fokussiert nochmal anders. Und als ich das im Fußballkontext gesehen habe, die ersten Bilder auf Social Media, dachte ich, oh Mensch, Leute beten wieder öffentlich, haben eine Haltung dazu. Und dann war für mich das Spannende eher daran, wie die Außenwirkung war und wie differenziert und kritisch das gesehen wurde. Und dass ich dann dachte, oh, darf ich das jetzt hier liken oder muss ich mich erstmal informieren, um zu wissen, was steckt alles dahinter? Und eigentlich betet der Mensch ja nur. Also ich möchte ja, wenn ich im Kreißsaal bin und das Gebet für mich nutze, nicht die Hebammen daneben stehen haben, die da ihr Like verteilen, weil sie erstmal interpretieren, warum ich das mache.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt schon auch, was du benennst. Einmal die Sache an sich, das hat ja Claudia auch gesagt, das Beten an sich ist jetzt erstmal, was ich wahrnehme und ich genau sehe das auch so, beurteile das nicht. Ich sehe das so erstmal sogar als etwas, als selbstgläubiger Mensch auch als etwas, oh stark, da ist Religion wieder etwas, was ich auch zeigen darf. Dann geht es in diese Diskussion. Worum es aber in dieser Diskussion, glaube ich, geht, ist, dass bei einigen Personen, die das öffentlich tun, und das hast du ja eben angesprochen, Anne, man schon, glaube ich, genauer hingucken muss, was sie sonst gepostet haben. Und das schwingt, glaube ich, wiederum mit der Bekreuzigung, die dann gemacht wird bei Menschen mit, die auch die Äußerung dieser Person mal gehört haben, wenn es in radikale christliche Richtung geht, die dieser Mensch mal geäußert hat und sich dann auf dem Platz bekreuzigt. Das und da, ja, kann ich jetzt sagen, trenne ich. Das Bekreuzigen ist das eine, die Aussage ist das andere, aber sie schwingt ja mit.
Aber kann ich es nicht einfach auch mal stehen lassen? Warum muss ich dann immer alles gleich beurteilen? Gucken, was macht der Mensch sonst noch?
Naja, wenn
ein bisschen schräg, muss ich dir sagen.
Ja, aber wenn ich auf Insta von dem Menschen höre, ich verurteile Homosexualität und spreche über gewisse Dinge sehr konservativ, habe ich von meiner Haltung dann schon eine Problematik mit. Und ich habe ja eben gesagt, erstmal bewerte ich nicht das Bekreuzigen, aber, und da stimme ich Anne zu, möchte ich schon auch, wenn ich weiß, da steckt auch eine gewisse Haltung hinter, die ich schwierig finde in meinem christlichen Denken, beurteile ich nicht das Bekreuzigen, aber es schwingt ja trotzdem mit, weil ich das weiß. Ich habe ja gar nicht nachgeforscht. Es schwingt, ich weiß, dass der das gemacht hat, weil ich das vorher mal gesehen habe von der Person. Und dann.
Aber ich finde, das muss man doch sauber trennen. Also das eine ist, was ihr jetzt meint, so vermute ich, dass ihr, wenn ihr das auf Social Media seht, da gibt's einen Beitrag von XY und der hat die Haltung, die du gerade beschrieben hast, die ich ja auch verurteile. Also da, wo Menschen verurteilt werden, verurteile ich das als Haltung auch. So. Aber wenn ich den Menschen erstmal auf dem Platz sehe, dann denke ich mir, ja, der hat jetzt da ein Bedürfnis nach und steht leider zufällig im Rampenlicht.
Aber nichts anderes haben wir ja gerade gesagt.
Also ja, ja. Ich sehe das ja. Aber ich finde das schon, das sollte man schon nochmal herausstellen, dass man das trennen muss. Das ja, eine ist.
Ja, es ist schon schwierig. Also finde ich, dann.
Aber du kannst doch einen Menschen, auch wenn du weißt, dass der eine bestimmte Haltung hat, erstmal akzeptieren, dass der da auf dem Platz betet. Punkt. Du musst ja denn nicht die Beiträge, die ihr auf Social Media postet, da musst du ja nicht reagieren. Du kannst ja auch ignorieren. Aber erstmal geht es doch im Prinzip so auch darum, finde ich, wie geht die Öffentlichkeit damit um, wenn öffentlich etwas vermeintlich zur Schau getragen wird oder auch ehrlich gemeint ist, was im Moment irgendwie in unsere Gesellschaft nicht reinzupassen scheint. Also ob das Bekreuzigen ist oder ob das ein Gebet ist oder ob das ein gemeinsamer Tanz ist, der da bestimmte Dinge hervorruft. Das kann ich doch erstmal einfach nur stehen lassen und mich entweder daran freuen, dass Menschen das sich trauen, öffentlich zu zeigen. Ich kann auch eine kritische Haltung dazu haben und sagen, das macht der nur Show. Aber das weiß ich doch im Gottesdienst auch nicht, ob der links oder rechts neben mir es ehrlich meint.
Ja. Ich frage mich gerade, was ist die Alternative? Also wenn man den Fußballern zuschaut, hat das ja fast immer eine, das sind ja sehr schnelle Gesten. Das ist, hat ja was quasi Intimes. Ne? Man hört sie nicht. Das sind ein paar Sekunden. Trotzdem ist klar, dass es viele Millionen Menschen sehen, bei der WM zumindest. Und dann haben wir den Rahmen Fußball, der, sag mal, in dem Kontext mit Ethik nicht wahnsinnig viel zu tun hat. Das ist ja auch alles sehr ambivalent. Und dann gibt es eigentlich dieses eindeutige Symbol oder die eindeutigen Symbole, entweder die offene Hand oder das Kreuzzeichen oder was sonst noch auftaucht, die ja darauf eigentlich verweisen, hier geht's um was Grundgutes. Oder das kann man zumindest unterstellen. Und trotzdem gibt's diese Riesenirritationen. Also gäb's dazu eine.
Aber es sind, Patrick, das sind eben einfach auch Menschen, die diesen Fußball ausführen. Und das, was du ansprichst, ist ja durchaus wirklich berechtigt. Also dieses System ist ja doch sehr in Frage zu stellen. Und trotzdem stehen da Menschen auf dem Platz, die mit ihren Gefühlen und mit den Emotionen und mit dem, wie sie mit Geschick und Missgeschick umgehen, ja, uns zeigen, wie sie es machen. Also, und das finde ich zutiefst menschlich. Und auch schön, muss ich sagen.
Darf ich mal ich mache jetzt mal eine provokante Frage, die mir gerade immer durch den Kopf geht, weil ich kann da schon mit, wir müssen ja auch hier ein bisschen Trouble kriegen in diesen so Diskussion, weil ich stehe bei ganz vielen Sachen bei dir, Claudia, aber ich bin ein bisschen hier.
Du versuchst mal.
Versuch mal. Was würdest du denn machen, wenn du im Fernsehen einen Politiker einer gewissen sehr rechtsgerichteten Partei gemeinsam mit anderen tanzen und beten sehen würdest? Wie würdest du das urteilen? Könntest du dann auch sagen, erstmal ist es ja was Schönes, dass der betet.
Du, natürlich ist das erstmal was Schönes und vielleicht zeigt es auch, dass da auch bei dem Bedürfnisse in die Richtung da sind. Was bin ich? Wer bin ich, dass ich urteilen kann, ob die das ernst meint und ob das passt zu dem, was sonst von der oder von demjenigen in der Politik klargestellt wird. Steht mir doch gar nicht zu. Es kann sein, dass das eine riesengroße Show ist, dass man damit WählerInnen auf seine Seite ziehen möchte. Ja, bitteschön. Aber erstmal kann ich doch davon ausgehen, dass das auch echt ist und ernst ist.
Ja,
und vielleicht auch eine Tiefe hat, die ich vielleicht nicht ihr oder ihm zugetraut hätte.
Ich glaube, es ist nicht die Frage nach Tiefe. Also es wäre es nicht bei mir. Ich bin immer am Überlegen, woher kommt mein Gefühl der Irritation? Und das ist auch, das trifft bei mir was Tieferes. Also da kann ich auch nicht erstmal mit dem Verstand agieren. Ich muss das mal überlegen. Sie machen es ja nie losgelöst von ihrer Funktion und vom Rahmen. Und ich glaube, das ist der Punkt, der es, was auch Anne gesagt hat, wo es wichtig ist zu überlegen, was wird damit noch in die Öffentlichkeit getragen? Und reicht die Eindeutigkeit des religiösen Symbols aus, um das in einen anderen Kontext zu heben, sodass man eben sagen kann, hier reagiert ein Mensch auf seine Welt und glaubt. So. Das ist aber eben nicht einfach nur ein Mensch, sondern ist ein Fußballer bei einer WM mit all den Themen, die wir hier, glaube ich, nicht weit treten müssen, sondern die schon schwierig genug sind. Und es ist eben kein unpolitischer Rahmen, so sehr das auch Leute wie Infantino oder sonst irgendjemand sagt. Und dann kriegt es eine Überformung. Und ich weiß gar nicht, ob das dann, also das ist, glaube ich, mein Gefühl dabei. Ist das ein Symbol, das stark genug ist, um dieses Vereinde zu haben, was alle anderen Gläubigen mit einbezieht? Dazu dient das Kreuzzeichen unter anderem. Oder ist es eine persönliche Äußerung, die diese Weite gar nicht mehr kriegen kann, aufgrund des Rahmens?
Und ich würde doch ergänzen, ich finde das stark, wenn du das kannst, Claudia, wenn du das trennen kannst. Sehr, finde ich sogar sehr jesuanisch, das vorurteilslos frei zu sehen. Ich habe schon, bei mir schwingt schon bei einem, was Patrick sagt, Menschen, der in der Öffentlichkeit steht und Äußerungen gemacht hat und sich politisch geäußert hat, immer mit, was, da schwingt das mit, wenn so etwas passiert, weil ich ja seine Äußerungen kenne. Ich kann ja gar nicht mehr ganz vorurteilslos an diesen Menschen gehen, weil ich schon ganz starke, schmerzhaft, für mich schmerzhafte Äußerungen vernommen habe. Natürlich kann ich das bei einem Menschen, den ich auf der Straße sehe, da kann ich ja gar nicht, also da habe ich ja keine Äußerung gehört. Bei dem kann ich vorurteilslos lang gehen. Da kann ich gar nicht beurteilen, ob der das tut, weil er glaubt oder nicht glaubt, ob er sich zur Show stellen will, ob er das macht bei einem. Ich gehe jetzt mal wieder zu oft Politiker oder Fußballer. Da docke ich bei Patrick an, habe ich bereits ganz stark wahrnehmen. Und dann das zu trennen, wow, das finde ich Hammer. Also Hammer. Also ich sage ich jetzt wirklich, das wäre, boah, also ich kann das nicht vollständig, weil ich diese Posts, die in eine Christfluencer-Richtung gehen, die ich ablehne gerade, die ja wirklich gerade sehr stark ist auf Insta, eine sehr starke konservative Christfluencer-Richtung, die ich bedenklich finde. Und die geht in diese Richtung von einigen, die das tun. Und dann habe ich, wenn sie das tun, schwingt das bei mir mit, weil ich seine Äußerung höre, während er das macht.
Ich verstehe, was du meinst. Also tatsächlich fällt mir das Trennen bei den PolitikerInnen auch schwerer als bei den Fußballspielenden, weil da ich oft, also nicht ganz, aber oft die Hintergründe von den Menschen gar nicht kenne und erstmal annehme, dass das ein Moment, der ganz spontan ist, eine Äußerung, eine Gefühlsäußerung, eine Dankbarkeitsäußerung, wie auch immer, sich an der Stelle einfach Raum gibt. Wenn jetzt in einer Fernsehsendung, das ist auch nochmal was anderes, oder bei einer politischen Veranstaltung, wo ja Menschen auch reden und jetzt nicht in diesem, in so einem Gefühlschaos vielleicht auch sind, wie das manchmal die Fußballspieler sind, und ich den Hintergrund auch kenne, dann fällt mir das auch schwerer. Aber ich glaube, dass ich mir wünschen würde, für mich selber zu sagen, wenn die Person das jetzt wichtig findet, dieses auszudrücken, ein Gebet oder ein Kreuzzeichen oder eine andere symbolische religiöse Handlung, dass ich das erstmal als das auch wahrnehme, wie es vielleicht gemeint sein könnte.
Und vielleicht noch ergänzend, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich zum Nachdenken animiert war, als ich dann einfach die ganzen Beiträge darüber gelesen habe auf Social Media. Und es hat jetzt eine ganz spannende Wendung genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das weiterverfolgt habt. Viele Kanäle, die eben auch so einen bildungspolitischen Auftrag haben, haben insgesamt das Thema dann ein bisschen abgegrenzt und darüber nachgedacht, was ist denn mit dem Glauben von Fußballerinnen und Fußballern? Also von welchen Religionen stammen sie ab? Und haben da dann Informationsposts auch ja dazu verfasst. Und gerade die Fußballspielenden sind ja Vorbilder auch für die meisten Heranwachsenden auch in so einer Phase. Und dann ist es ja im Endeffekt trotzdem noch was Gutes darin, wenn einfach dieses Polarisieren dazu führt, dass Menschen selber einfach über die eigene Haltung zum Beten nachdenken. Das dachte ich, ist jetzt so der Stand momentan bei mir, dass ich immer wieder drauf schaue und denke, okay, wenn jetzt sowas wahrgenommen wird, ich meine, einfach dieses Nachdenken darüber, das machen wir ja heute auch, als Anlass darüber zu sprechen, warum wir beten, ne, darf es eine Inszenierung sein, ist es was Persönliches, das hat ja auch was für sich. Vielleicht, wenn man es
unbedingt positiv. Also das finde ich an der ganzen Debatte eigentlich wirklich auch schön, dass dieses Thema einfach diskutiert wird, auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, auch innerhalb der christlichen Community, dass man darüber spricht, darf es öffentlich sein, ist es eine Show, ist es, was ist es überhaupt, von wem kommt es und wie gehen wir damit um und wie passt es zu diesem ganzen komischen System von Profifußball?
Ja, und an der Stelle habe ich ein kleines Problem.
Auch raus.
Wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, irgendjemandem das zu verbieten. Also zwei Sachen sind mir in den Kopf gekommen. Wenn jemandem das so wichtig ist, gäbe es einen Zeitpunkt, könnte das auch in der Kabine machen und wäre es dann genauso wirkungsvoll. Und das Zweite, kann ich den Leuten, die bei denen ich das sehe, unterstellen, dass sie das machen als Dialogangebot oder entdecke ich da was ganz anderes? Nämlich eine Haltung, die vielleicht was Einengendes auf die Welt hat oder Ausschließendes. Und dann ist das toll, wenn das zu einem großen Dialog führt oder wie wir anfangen, darüber zu reden, ob das, was das bedeutet. Letzten Endes frage ich mich, kommt diese Resonanz bei dem oder derjenigen an, die das Zeichen gezeigt hat? Und war das auch eine Idee dahinter? Also was zur Verfügung zu stellen, statt sich abzugrenzen? Und ich glaube, das ist dieser Punkt, der wozu dient die Intimität des Bekundens von des eigenen Glaubens? Ist es eine Einladung, den Kopf groß und aufzumachen? Oder ist es eine Standortbestimmung, beziehungsweise ich ziehe meine Mauern um mich hoch?
Ist das, weil du die Intimität ansprichst, nicht grundsätzlich alles, was auf dem Platz ist, als Reaktion immer auch ein Stück Intimität von dem einzelnen Spieler, an der Stelle jetzt von den Männern? Also auch wenn man sich freut über ein Fußballtor, wenn man sich ärgert, dass der eine, weiß ich, den Pass nicht gekriegt hat oder ins Abseits gelaufen ist, wie auch immer. Es sind doch immer die spontanen Emotionen, die dann auch das Spiel für uns als Zuschauende ja auch attraktiv macht, genau diese Intimität da wahrzunehmen. Oder wenn zwei sich umarmen. Wo dürfen sich Männer so leidenschaftlich umarmen in der Öffentlichkeit wie beim Fußball? Das gibt's doch in keinem anderen Bereich. Und
naja,
tatsächlich
in Köln 1 Million.
Ja, gut. Du weißt, was ich meine, oder? Ja. So, und von daher denke ich, also natürlich kann man sagen, du kannst auch in der Kabine beten. Es geht niemand was an, wie du betest, was du betest und ob du betest. Aber ich finde, diesen Ausbruch von Intimität auf dem Spielfeld ist etwas, was ich ansprechend finde. Das holt mich ab. Und ich gucke nicht zuerst dahinter, ist das einer, der einengt, der Mauern hochziehen möchte. Den tue ich einfach nicht. Könnt ihr mir jetzt vorwerfen.
Nee, das werfe ich nicht vor. Da hast du ja recht. Also es ist ja so, da hängen ja viele Emotionen dran und das stimmt schon auch. Jetzt habe ich natürlich auch Gedanken dazu. Einmal natürlich den Gedanken, schade, dass es nur auf dem Fußballplatz ist, dass Menschen, Männer Intimität zeigen dürfen oder zeigen, dass es da so gesellschaftlich toleriert ist. Und dann denke ich, weiß ich gar nicht, ob das immer so ist, dass das Intimität ist, sondern ich glaube, dass auch viel inszeniert ist. Was ich so mitkriege über Fußball, auch in meinem familiären Kontext, die sind jetzt nicht im Profifußball, aber Fußball hat auch, und ich verurteile es nicht, ich gucke sehr gerne Fußball, sondern aber ich, das hat auch in gewissen Bereichen, um da nochmal Gegensatzpol zu setzen, was inszeniert es auch an der Emotion, an der scheinbaren Emotion, die dann nach einem Tor gezeigt wird. Da wissen schon einige sehr, wie sie sich dann zu präsentieren haben in ihrer Geste. Und die ist dann inszeniert. Die ist, weil sie das immer tun oder so. Das ist dann nicht, ich weiß, was du meinst, Claudia, da gibt's ganz viele intime, echte Gefühle, umarmen und so weiter. Aber gewisse.
Du willst mir jetzt erzählen, Michael, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Du willst mir jetzt echt erzählen, dass der Jubel inszeniert ist?
Nein, aber gewisse.
Ich guck nie wieder Fußball.
Nein, der Jubel nicht. Also von den Zuschauern sowieso nicht. Ich glaube, diese, das ist immer sehr, Fans sind sehr echt. Aber da gibt's natürlich auch Gesänge und so, das ist inszeniert. Das ist hier wieder eine andere Sache. Da könnte man wieder in den religiösen Bereich gucken und so weiter. Ich rede jetzt von den Fußballern auf dem Platz. Da gibt's auch ganz viel echte Emotionen, glaube ich, hundertprozentig. Ich glaube aber, oder ich glaube auch zu wissen, dass es inszenierte Freude von, also wie ich dann nach dem Tor meine Freude zeige, gibt. Weil ich eine gewisse Geste habe, weil das meine Fans gern sehen wollen, weil ich der Typ bin nach außen, weil ich ein Image zu vertreten habe. Und da rede ich jetzt von gewissen Profifußballern. Also natürlich, ja, hier weiß ich, ja, in der Kreisliga hast du nicht. Also ich glaube, da ist echt Freude. Das will ich gleich unterstellen, das ist dein Ding. Aber es gibt gewisse Inszenierungen von hochkarätigen Fußballern, gibt es, glaube ich. Weil das ist ein Image wie ein Star. Die haben ein Image weiter.
Ja, das würde ich jetzt mal hören.
Also, ich denke jetzt da an diese Torjubel-Schmink-Songs. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Da werden ja immer die Namen der Fußballer quasi eingeblendet und deren Symbol, Geste und so weiter. Mhm. Und währenddessen ist eine hübsche weibliche Person im Vordergrund, die sich dann als Fan schminkt. Aber da ist dieser Torjubel und jeder Fußballer hat eben das, was Micha sagt, seine eigene Geste, die ihn einzigartig macht, hervorhebt. Und das wird auch so inszeniert. Da gibt's ganz, also für jede Nationalmannschaft gibt's so ein Tutorial, was jetzt auch rauf und runter läuft.
Naja, aber weil sich halt jeder auch auf seine Art freut. Also wenn du ein Tor machst, Anne. Nee, das, du widersprichst mir da? Ja. Och, Leute, ihr macht mir jetzt den Fußball madig.
Nein.
Klingt nicht schön.
Nein, ich rede auch nicht von der Mehrheit. Ich will nur nicht sagen, dass das, ich glaube nur nicht, dass das von allen so ist. Ich glaube, dass gewisse hochkarätige Fußballer sich vielleicht in gewissen Kontexten auch freuen, aber gewisse Dinge inszeniert sind, weil sie ein Star-Image haben. Sie sind hochbezahlte.
Du meinst Fußballer mit R.
Na, weiß ich nicht. Vielleicht auch noch andere. Es gibt, das sind Weltstars. Die verhalten, haben sich nach bestimmten Mustern zu verhalten. Die haben Manager. Die sagen dem, was zu tun ist. Mach das und das. Und dann kommst du bei deinen Kunden an. Das ist, natürlich gibt's echte Freude auf dem Fußballplatz. Natürlich gibt's da echte Emotionen. Das will ich auch nicht abtun. Da gibt's ganz viele echte Emotionen. Wow, hey, hallo. Also, das kriege ich ja mit, jeden Samstag hier. Aber das ist nicht, es gibt hochkarätige Menschen, wo das, glaube ich, nicht so ist. Und die haben etwas zu zeigen. Und deswegen, ja, jetzt waren wir in dieser Diskussion, was da echt, was da unecht. Und ich kann das jetzt nicht am Einzelnen festmachen. Aber ich merke das schon, wenn die Gesten sich ständig ähneln. Dann hat das ja nichts mehr. Klar, dann hat man seine Art, sich zu freuen. Ich glaube, das geht dann aber auch mal anders. Also wenn das immer gleich ist, finde ich das schon inszeniert. Ich freue mich nicht immer gleich.
Wie betest denn du?
Wie ich bete? Wenn du betest. Ich bete? Wow. Wo ist jetzt ein Sprung?
Ja. Ich habe gerade überlegt, weil das ist so, das, was du sagst, ich gebe dir da recht, ich verstehe, Claudia, aber es ist irgendwie auch Zeitgeist. Also wir haben ja dieses Fußballthema kannst du ja auf ganz, ganz viele Phänomene in Social Media auch da sehen. Also ich lese gerade Yesteryear, wird ja auch gehypt, ne, über diese Influencerin mit ihrer Farm und so weiter. Da können wir ganz viele Parallelen ziehen. Und ich frage mich dann, okay, wenn wir jetzt bei dem Thema sind. Wir sind über das Gebet den Glauben gekommen. Es geht jetzt um Freude. Es geht darum, wie wir uns ausdrücken. Und wir haben ja irgendwie auch einen Podcast zur Spiritualität. Und vielleicht waren das jetzt die vielen Gedanken, die wir jetzt nochmal bündeln könnten, um einfach, weil wir das Problem, glaube ich, nicht lösen können. Ich habe jetzt nicht jahrelang Fußball studiert, immer nur bei den Weltmeisterschaften. Und ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, dass sich die Inszenierung jetzt verlagert hat, aber dass es vielleicht Phänomene schon lange so gab, dass die Menschen sich auch inszeniert haben. Und es wird jetzt immer weiter gehypt und vielleicht zum Kern des Ganzen zu kommen. Oder?
Ja, ist gut. Ich finde die Frage ja sehr berechtigt bei dieser Thematik. Wie ich bete, spontane Antwort, ich tanze.
Habe ich mir fast gedacht.
Das Tanzen ist für mich tatsächlich Gebet. Ich kenne das auch, dass ich im Auto sitze und ich wo pünktlich hin muss und dann mich höre, wie ich so einen Spruch sage, bitte Gott, jetzt lass diese Ampel grün sein. Das ist aber natürlich kein, wenn ich dann darüber nachdenke, anschließend kein Gebet. Kenne ich auch, dass ich so welche Momente, ich kenne dann eher, dass ich noch in einem spontanen Dialog trete. Gebet kann für mich sein, morgens mit dem Kaffee auf der Terrasse zu sitzen und die Vögel zu hören. Das ist auch eine Art von Gebet, das ist dann der Gegensatz vom Tanzen, aber irgendwie tanzen ja die Vögel auch, nur ich nicht. Singen ist für mich immer eine Art von Gebet. Also singen ist für mich sehr viel Gebet, das ist dann im Gottesdienst auch Gebet, wenn ich damit aber auch so, also ich so singe, ist das Gebet. Ich bin jetzt nicht so der Typ von bete jetzt. Meine aber schon in meinem Leben so das festgestellt zu haben, dass oder ich habe auch den Ansatz, das sage ich auch Menschen, dass die Menschheit viel mehr beten sollte, weil das, glaube ich, eine Energie freisetzt auf der Welt, die sehr positiv ist.
Also ich kann mich bei dem Beten mit dem Kaffee und auf der Terrasse sitzen anschließen. Für mich ist es im Wesentlichen Schweigen und nicht, um da irgendwie Kierkegaard zu zitieren, sondern das ist wirklich ein Stillwerden und in die Welt hineinschauen. Und maximal noch der Gedanke, okay, was braucht es denn heute, um in dieser Welt gut klarzukommen? Und es ist eigentlich fast immer ausgerichtet darauf, also wie begegnet mir Welt und wie begegne ich ihr? Und da drin gut unterwegs zu sein. Das ist das, was ich eben auch mit Dialog meinte. Ist das ein Gebet, was so ganz bei mir bleibt? Das ist es eigentlich nicht. Aber es startet bei mir, weil ich in dieser Welt drin bin und es genug gibt, was ich nicht steuern kann. So, ist ein Umgang damit. Und Segen, also ein Segnen oder Segen gehört für mich mit zum Beten dazu. Das gemeinsame Bitten um was oder Feiern. Ja.
Also für mich ist es auch tatsächlich, Micha, ich bin bei dir. Wir sind ja beim Tanzen irgendwie auch uns oft einig. Und trotzdem ist es vielleicht auch beim Tanzen dann eher so ein Gefühl. Also da unterhalte ich mich nicht mit Gott, sondern das ist irgendwie so ein, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. So ein körperliches Gefühl, was dabei entsteht. Und ansonsten bete ich tatsächlich überall und immer zu, also da bin ich im Gespräch. Also ich führe so ein fiktives Gespräch. Und das kann auch manchmal sein, nicht jetzt die Ampel, die nicht grün wird, sondern warum passiert jetzt gerade das und das? Also einfach nur so ein Festhalten von, was soll das jetzt? Ohne, dass ich auf eine Antwort warte. Und ansonsten irgendwie noch ganz vielfältige Formen in allen Lebensbereichen. Die Stille gehört auch dazu, die hatte ich lange nicht. Ich hoffe, die kommt wieder. So, jetzt Anne.
Dass ich abgewartet habe, weil das mit der Stille ist ja auch so ein Problem, wenn man einfach noch viele Kinder um sich drum hat und einfach viel Trubel. Deswegen hilft mir manchmal das Ritualisierte. Also ich habe auf dem Weg zur Arbeit eine Kurve, wo ich damals im ersten Studiensemester einen schweren Unfall hatte. Also mir ging's gut, aber der Unfall war doch echt ganz schön komplex und das ist meine Gebetskurve. Also immer wenn ich da langfahre, ist das meine Zeit, wo ich mich einfach nochmal besinne und auch ein Vaterunser spreche und die Intention irgendwie des Tages oder was ich so mitnehmen möchte. Das ist gut, weil mich das ans Gebet erinnert. Also Ritual hilft mir. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, so unter diesen Vorwehenschmerzen und so, da habe ich ganz viel den Dialog auch gesucht. Also da habe ich erst mit dem Ritualisieren angefangen und bin dann einfach nochmal ins Gespräch gegangen. Und es hat mich abgelenkt und mir Kraft gegeben und hilft auch immer so Dankbarkeit und Demut, Hoffnung. Das war jetzt ganz nah. Und ich merke, es gibt wirklich bei mir auch Phasen, in denen weniger Gebet ist. Und jetzt war wieder eine Phase mit mehr Gebet. Und das hat mich auch sehr getragen. Also auch gerade jetzt nach der Geburt, wenn das Baby im Arm liegt und man drauf schaut, allein dieses Betrachten ist auch irgendwie Gebet und so Schöpfungswunder. Aus einer kleinen Zelle kommt dann sowas, was da liegt und alles dran hat. Und man hofft einfach, dass man weiß ja nicht, in welche Zukunft man so einen kleinen Menschen gebiert. Und da braucht es auch das Gebet zu vertrauen und zu sagen, ja, war eine gute Idee, eine gute Entscheidung und wir gucken, das Beste draus zu machen. Deswegen hilft mir gerade Gebet sehr viel und ich bin froh, dass Ferien sind und es alles ein bisschen ruhiger ist und ich da jetzt auch drin schwellen kann, so ein bisschen.
Vielleicht können wir das ja tun, weil ich habe einen Gedanken, mit dem man vielleicht weitergehen kann. Nämlich der Gedanke, sind wir alle schon so aufgeklärt, dass wir im Alltag einen Rosenkranz oder ein Vaterunser nicht mehr so brauchen. Anna hat es kurz angesprochen, dass sie das an ihrer Stelle tut, wo sie langfährt. Aber sonst haben wir es ja nicht so erwähnt. Ne? Nur so als Gedanke. Ist das uns zu altbacken?
Danke für die Hausaufgabe, Michael.
Ja.
Nein, danke
fürs Gedanken
und für die schöne Frage. Und an der Stelle
klar. Doch, kann man doch mal, das ist doch eine coole Frage.
Ja.
Ja. Muss ich direkt noch
machen. Meine ich ernsthaft. Also
ja.
Mit Cliffhangern enden.
Ja, absolut.
Cliffhanger. Ja.
Ich hätte mal Rosenkranz gesammelt. Kriegst du den Funfact gleich. Ich kann ja rausrum zum nächsten Mal. Ich hatte über 20 Stück.
Ich kann tatsächlich Rosenkränze nicht wegschmeißen, wenn ich sie auch so ganz, es gibt ja so ganz kitschige, ne, die man irgendwo aus wirklich Billum, furchtbar kitschig und hässlich, aber ich kann die nicht wegschmeißen. Ne?
Wollte jetzt gar kein Fass aufmachen. Ich wollte jetzt sagen.
Ja doch, hast du aber. Hast du?
Nächstes Mal, dann.
Nächstes Mal, okay. Also dann. Danke für die Hausaufgaben.